Na logisch, wir hören Gottes Reden dadurch, dass wir in der Bibel lesen. Das ist das Wort Gottes, da gucken wir rein, alles klar, und dann wissen wir Bescheid, nicht wahr? Es ist aber doch so, dass der Heilige Geist Gottes uns das dann auch noch in unser Leben übersetzen muss. Das heißt, wir müssen das Reden Gottes auf irgendeine Art und Weise wahrnehmen. Wenn nun Gott durch seinen Heiligen Geist mit unserem Geist redet, ist das dann ein Gedanke, ein Gefühl, eine Stimme, die wir hören oder ein Bild? Die Antwort ist ja. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele aus der Bibel an. Durch Donnern und Erdbeben hat Gott sich dem Volk schon mal offenbart, als er die 10 Gebote verkünden wollte. Und als es dann nach dem Donnern wieder ruhig wurde, da verkündete Gott die 10 Gebote mündlich. Lest mal 2. Mose 19 und 20. Gott sprach mit dem ganzen Volk. Die 10 Gebote, die wir immer zitieren, ist im Grunde die Mitschrift dessen, was Gott gesagt hat. Gott sprach die ganze Gemeinschaft an, wie wir das da auch gerade schon gelesen haben. Und alle konnten hören, dass alle anderen das auch hören. Und das war dann ein Gemeinschaftserlebnis, könnt ihr euch vorstellen, das alle zusammengeschweißt hat. Und sie konnten sagen, weißt du noch damals am Berg? Oder Elia auf dem Karmel, haben wir gerade auch gesehen, da steht, Gott sprach in einer Stimme, einer Stille, einer sanften Ruhe. Martin Buber hat das übersetzt, eine Stimme verschwebenden Schweigens. Und dann war das ein sanftes Reden. Bei den Propheten steht ganz oft, das Wort des Herrn geschah zu mir. Das Wort des Herrn ereignete sich. Es ist ein Geschehen, ein Ereignis. Bei Abraham, da gibt's eine ganz interessante Stelle, da kamen einmal 3 Männer zu ihnen und zu ihm und an der Eiche zu Mamre, und die lud er natürlich als gastfreundlicher Mensch sofort ein, bei ihm zu bleiben, und die redeten miteinander, und es war dem Abraham gleich klar, da ist auch Gott, der da eine Finger im Spiel hat. Und dann steht an einer Stelle plötzlich, wechselt das, dass die Männer mit ihm reden, steht da plötzlich, er, Gott, redete mit ihm. Das heißt, Gott redete zu Abraham in Gestalt von 3 Männern, also durch andere Menschen. Bei Samuel ist das völlig klar, dass er Gottes Stimme hörte. Der wurde nachts wach, weil er glaubte, sein Chef Eli, der Priester Eli, würde ihn rufen, aber das war gar nicht Eli, das war Gott. Und Samuel hörte Gottes Stimme, Eli nicht. Und ich vermute mal, immer da, wo Gott zu Samuel sprach, hat er seine Stimme gehört oder hat eine Stimme im Kopf gehabt, und die anderen Menschen um ihn herum haben nichts gehört. Das vermute ich einfach mal so, wenn man die Geschichte von Samuel so liest, könnte man das so verstehen. Bei König David, da redete Gott auf verschiedene Art und Weise, und an einer Stelle, das war so ein bisschen peinlich, die Geschichte mit Bathseba, muss man jetzt nicht aufrollen, ist wirklich eine schlimme Geschichte gewesen, das war richtig übel, da hat David richtig Mist gebaut, aber da kam der Prophet Nathan zu David und erzählte ihm ein Gleichnis, und durch dieses Gleichnis wurde David überführt, er merkte, ich bin entdeckt, und dann konnte er Buße tun. Das heißt, Gott redete zu David über einen besonders berufenen Menschen, in dem Fall einen Propheten. Die Frage ist jetzt, was erwartest du, wenn Gott mit dir redet? Eine Stimme vom Himmel, die donnert und lärmt? Oder dass Gewitter ist und Felsen durch die Gegend fliegen? Seit dieser Stimme verschwebenden Schweigens, donnert Gott nicht mehr. Ich habe das mal versucht nachzuvollziehen, ob nach Elia Gott wieder noch so donnert. Das war vorher bei der Verkündigung der 10 Gebote so, nachher nicht mehr. Also wenn Gott spricht, dann zu seinen Leuten dann geradezu väterlich, manchmal zärtlich, manchmal freundschaftlich, und selbst in Krisensituationen, wenn es um was Erschreckendes geht, ist das aber nicht gewaltig oder so. Und dabei merkt man, Gottes Reden ist immer individuell. Gott hat für jeden Menschen eine ganz individuelle Art, ihn anzusprechen. Er redet so, wie es in deine Lebenssituation passt und zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Charakter. Wenn wir also alle jetzt eine unterschiedliche Art und Weise haben, Gott zu verstehen, Gott zu uns reden zu hören, was sind denn nun die Kriterien, dass wir das Reden Gottes erkennen können? Ich kann jetzt nicht sagen, ich verstehe Gott so, dann muss das bei dir auch so sein. Nee, das ist nicht so, das ist bei uns allen unterschiedlich. Wie erkennen wir das Reden Gottes? Wie können wir vor allem das Reden Gottes von dem Reden anderer unterscheiden? Was bei uns alles so im Kopf ist, an Gedanken, an Informationen von außen, die sich da in unserem Kopf jeden Tag umwälzen. Um das Reden Gottes identifizieren zu können, müssen wir sein Wesen kennen. Verstehen, wer er ist, wie er ist, um das dann auch das Reden ihm zuordnen zu können. Wir müssen das Prinzip kennen, an dem wir das Reden Gottes vom Reden unserer Umwelt oder unserer eigenen Gedanken unterscheiden können. Gucken wir uns mal so ein paar Hinweise auf das Wesen Gottes an. Wir hatten ja vor 2 Monaten gerade Weihnachten. Da ist der undenkbare, riesige, mächtige, unerfassbare Gott und wird ein Säugling. So kommt Gott in die Welt und redet zu uns, ganz zart und zerbrechlich und klein. Das donnert und bebt nicht. Ich weiß noch, wie das vor 2 Wochen oder 3 Wochen war, wie Ladynex ihren kleinen Nils das erste Mal mitgebracht haben. Ich konnte da gar nicht weggucken, das war so süß. Ich fühlte mich so richtig glücklich, als ich ihn sah. Ich konnte ihn gar nicht angucken, weil ich habe immer nur den Hinterkopf gesehen, weil er schlief und so. Aber es war einfach wunderbar, ihn anzusehen. Das war einfach, das macht glücklich. Und ich habe Susanna und Daniel angestrahlt und sie haben zurückgestrahlt und das war so richtig schön. So kommt Gott zu uns, wie der kleine Nils. Den kann man gar nicht anders als den lieb haben. Man muss diesen Gott einfach lieb haben. Wenn du einen Säugling siehst, dann ertappst du Gott auf frischer Tat. Und wenn du einen Säugling siehst, dann frag Gott mal, was willst du mir gerade sagen? Johannes schreibt zum Wesen Gottes, Gott ist Liebe. Davon sprechen wir ja ständig. Und Gott, wenn Gott zu uns spricht, wie es seinem Wesen entspricht und das Liebe ist, dann wird das wohl eine liebevolle Art sein. Wie sagst du einem geliebten Menschen, ich liebe dich? Auf welche Weise? Ich liebe dich! Nee? Das machst du ganz zärtlich, zart, nah am Ohr des geliebten Menschen, ganz sanft. Gott flüstert, weil er dir nahe sein will, denn er liebt dich und er kennt dich ja mit deinen ganzen Gedanken und Gefühlen. Er kennt alles an dir, selbst die Sachen, die du vor dir selbst versteckst. Er kennt alle deine Hautfalten und alle deine Falten in deiner Seele. Das ist schon sehr intim und solche sensiblen Sachen, die muss man zart ansprechen. Ihr wisst selbst, es gibt so manche Dinge, da kann man mit niemandem drüber reden. Das ist viel zu sensibel, empfindlich. Aber Gott kennt dich und kennt auch diese Dinge und kann auch mit dir darüber reden, ohne dass es peinlich wird. Er spricht sanft zu deiner sensiblen Seite. Dabei spricht Gott auch kritische Themen an, also gar keine Frage, nicht wahr? Dass er mal ordentlich mahnen muss. Ja, also hier, so geht's aber nicht. Ja? Und dann auch durchaus aus krisenhafte Dinge, die wirklich mit starken Lebensveränderungen zu tun haben. Abraham sollte seine Familie verlassen, das war schon beunruhigend. Das Lebenssicherheit war da nicht mehr so ganz gegeben, wenn er einfach so ohne Familie loszieht, so mit seiner eigenen Familie nur. Dann sprach Gott ihn ja auch auf seine Kinderlosigkeit an, was ja wirklich damals eine ganz, ganz peinliche Sache war. Und dann Mose, von dem wir schon gehört hatten, Leute, wenn ihr die Geschichte von Mose lest, was der für einen harten Job hatte, auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite das Volk. Und bevor er die 10 Gebote verkündet kriegt, musste der 2-mal zwischen Berg und Volk hin und her rennen. Das ist Stress, ständig zwischen den Stühlen zu sitzen. Aber Gott hat ihn nie angebrüllt, wie so ein General beim Militär, sondern Mose war ein Freund Gottes. Und wer von Gott, auch die Propheten, wer von Gott angesprochen wurde, der wurde motiviert. Der war ganz bei der Sache. der hatte eine enge Beziehung zu seinem Gott. Und es ist denen ums Verrecken nicht eingefallen, diese Beziehung zu Gott abzubrechen, selbst wenn es sie das Leben gekostet hat. Propheten sind dafür auch umgebracht worden, aber sie haben immer ihre Beziehung zu Gott behalten. Wie nehmen wir also das Reden Gottes in unserem Leben wahr? Stellt euch mal vor einen Ameisenhaufen. Dann geht's so durch den Wald, ein wunderschöner Ameisenhaufen, krabbelt alles so da rum, alle sind fleißig und da kommt ein Trecker den Waldweg raufgefahren und der wird gleich über den Ameisenhaufen fahren. Was machst du, um die Ameisen zu retten? Beugst du dich runter, ey Ameisen, aufpassen, ihr müsst weglaufen, sonst werdet ihr plattgefahren. Was machen die Ameisen da? Die merken zwar, dass das irgendwie gerumpelt hat, aber dann arbeiten sie weiter wie bisher und nichts ist passiert. Um sie zu retten, musst du eine Ameise werden. Du musst das Vertrauen der Ameisen gewinnen. Dafür musst du sie aber erstmal kennenlernen, verstehen, wie sie ticken in ihren Persönlichkeiten. Und dann erzählst du ihnen, dass du ein Mensch warst und dass ein Traktor kommt. Wahrscheinlich würden die sagen, es ist doch alles Mist, es gibt gar keine Menschen, wir sind die Krone der Schöpfung und außer unserem Haufen und dem Wald drumherum gibt es nichts. Also was erzählst du da und was ist bitte schön ein Trecker? Um denen das zu erklären, müsstest du ihnen Gleichnisse aus ihrer Welt bringen, damit die verstehen können, was das bedeutet. Und genauso macht es ja Gott, er wird Mensch, übt 30 Jahre lang Mensch sein. Und dann erzählt er Gleichnisse aus der Welt der Menschen und wer an ihn glaubt, der wird vor dem Traktor der Sünde gerettet, die ihn sonst ins Verderben reißen würde. So macht Gott das mit uns, wie wir das mit dem Ameisenhaufen machen könnten. Ihr merkt gerade, wie schwierig das ist, Ameisen zu retten und vielleicht ist es sogar noch ein bisschen schwieriger, Menschen zu retten, aber Gott ist da glücklicherweise nicht ein Mensch, sondern Gott und unermesslich und hat Möglichkeiten, von denen wir uns keine Vorstellung machen. Wie hören wir Gott? Wie nehmen wir Gott wahr? Glücklicherweise kennt Gott uns ja, er hat uns geschaffen, er weiß, wie wir funktionieren und er redet über die Kanäle, die wir als Menschen so haben. Was haben wir denn für Kanäle? Wir haben unsere Gefühle, wir haben unsere Gedanken, wir haben unser Gewissen. Wir haben das Unterbewusstsein, wir haben ein Gehirn mit Seh- und Hörzentrum, in dem wir sogar was sehen und hören können, wenn wir Augen und Ohren zu haben. Das ist ja schon eine faszinierende Sache. Und wir haben die Gemeinschaft mit anderen Menschen, das darf man nicht vergessen. Wir haben die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das Gewissen ist was ganz immens Wichtiges. Der Paulus schreibt, die Völker tun von sich aus, was das Gesetz verlangt. Obwohl sie das Gesetz nicht kennen, tragen sie es offensichtlich in sich. Das Gesetz ist in ihr Herz geschrieben, ihr Gewissen bestätigt das. Das heißt, auch Menschen, die die Bibel gar nicht kennen, können in ihrem Herzen Recht von Unrecht unterscheiden. In jedem Menschen ist durch das Gewissen eine Stimme Gottes. Nun ist es aber so, dass die meisten Menschen trainieren, das Gewissen zu überhören. Es gibt viele Stimmen, die wichtig sein wollen in unserem Leben. Da fangen wir mit den Eltern an, dann die Freunde, die Gesellschaft, das, was man sich so aussucht und dann eben auch die tausenden Stimmen in den sozialen Medien. Jetzt überleg mal, wenn du irgendetwas tun willst, was eigentlich richtig schlecht ist, was Sünde ist, was dich schädigt, was andere schädigt, dann meldet sich dein Gewissen. Und dann kommt gleich die Stimme und sagt, wieso schlimm, alle Männer machen das. Oder alle Frauen machen das. Das macht doch jeder. Alle meine Freunde machen das. Gott redet die ganze Zeit mit uns, aber wir hören nicht hin. Wir sollten beten, und das meine ich ganz ernst, wir sollten beten, Gott, hilf mir zu erkennen, was das Reden der Welt ist und hilf mir, es zu ignorieren. Die Welt um uns herum ist auch so etwas, durch das Gott mit uns spricht. Der Paulus schreibt, Gottes unsichtbares Wesen ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Und dieses unsichtbare Wesen ist erkennbar geworden an dem, was er geschaffen hat. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung, sie kennen Gott. Vielleicht, ihr kennt sicherlich diese Situation, wo ihr irgendwo in der Natur steht und plötzlich total überwältigt seid von der Größe und Schönheit der Schöpfung. Und dann halte mal inne und frag Gott, was willst du mir gerade sagen? Gott spricht durch Gedanken in bestimmten Ereignissen. Das sind so plüng, auf einmal habe ich so eine Vorstellung und einen Gedanke. Der Prophet Jeremia kam mal in die Werkstatt eines Töpfers und da kam ihm der Gedanke von Gott, dass Gott sagt, die Menschen sind in meiner Hand wie der Ton in der Hand des Töpfers. Und da hatte Jeremia gleich ein Thema für seine nächste Predigt. Geh doch mal mit offenen Augen durch deinen Alltag, red die ganze Zeit mit Gott über das, was du siehst, und dann schaust du mal, ob Gott dir nicht irgendwo ein Bild beim Aldi oder im Straßenverkehr zeigt und damit einen Kommentar zu deinem Leben oder zu deiner Gottesbeziehung abgibt. Gott redet durch Träume und Schlaf. Ich habe jetzt selber keine Träume, vielleicht geht es euch so, dass ihr schon mal auch einen Traum oder öfter auch einen Traum von Gott bekommen habt oder ihr kennt jemanden, der das mal erzählt hat. Würde mich interessieren. Bei mir ist es so, Gott redet zu mir durch den Schlaf, würde ich fast sagen. Nicht im Schlaf, sondern durch den Schlaf. Dabei nutzt er offensichtlich die Funktion des Unterbewusstseins, das ja in der Nacht, wenn man schläft, den Tag vorher verarbeitet. Ja, da ist ja immer irgendwas zugange in unserem Unterbewusstsein. Das merkt man dann manchmal auch, wenn man sich daran erinnert, was man geträumt hat. Mir geht es manchmal so, dass ich merke, am Freitag, mit der Predigt stimmt was nicht. Irgendwas ist da falsch, das passt nicht. Ich weiß aber nicht was, ich merke nur, es geht so nicht. Und dann komme ich nicht weiter und ich bin müde und der Tag ist zu Ende und dann gehe ich ins Bett. Und dann passiert es schon mal, dass ich morgens aufwache und weiß plötzlich, was dahin muss. Als wenn ich stundenlang dran gearbeitet hätte. Und dann ergibt sich da eine Lösung. Ich brauche dann im Grunde nur noch das aufschreiben, was Gott mir in den Kopf gesteckt hat. Das ist manchmal ganz praktisch, aber manchmal auch sehr aufregend, wenn man sich ständig darauf verlassen muss, dass Schlafen tatsächlich die Lösung bringt. Vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht habt ihr auch dieses Erlebnis, dass ihr abends im Bett geht und mit einer Frage vor Gott steht und sagt, ich weiß es nicht. Und dann morgens aufwacht und es ist eine Lösung da. Psalm 127 steht, es nützt nichts, wenn ihr viel arbeitet und doch immer nur dasselbe karge Brot esst. Es nützt nichts, unermüdlich zu arbeiten. Den seinen Freunden schenkt der Herr es im Schlaf. Ich darf mich also, wollte mich ja nicht überheben, aber ich darf mich Gottes Freund nennen, wenn er schon mal im Schlaf zu mir redet. Das ist auch, fand ich schön, das rauszufinden. Und dann, ganz wichtig, die Gemeinschaft, Gott redet zu uns durch die Glaubensgeschwister. Also wenn wir als Gemeinde, als Glaubensgeschwister beisammen sind, dann hat Jesus versprochen, er ist dabei. Dann sagen wir, jeder, der an Jesus Christus glaubt, der hat den Heiligen Geist Gottes. Es ist also nur logisch, dass die Geschwister zu uns reden und da das Reden Gottes drin sein kann, weil Christus dabei ist und weil jeder den Heiligen Geist hat. Das heißt, man darf gerne zusammen sein in dem Bewusstsein, ja, was hat mir Gott heute wieder zu sagen, wenn wir hier nachher beim Kaffee zum Beispiel zusammensitzen. Vielleicht könnt ihr euch beim Kaffee nachher mal erzählen, was ihr so für Erlebnisse habt, wie ihr auf Gott hört, wie ihr versucht, seinen Willen rauszufinden. Vielleicht habt ihr besondere Erlebnisse gehabt, die ihr weitergeben könnt, die dann auch ermutigen, den anderen auch mal zu versuchen, genauer hinzuhören. Also wir müssen es aber auch trainieren, das Hinhören. Wir müssen uns fokussieren. Jetzt machen wir mal ein kleines Experiment. Keine Sorge, das ist nicht schlimm, das ist auch nur kurz und tut nicht weh. Kleines Experiment, macht mal die Augen zu und ballt eine Faust. Augen zu machen und dann sich darauf konzentrieren, eine Faust zu ballen. So, das war's schon. Jetzt könnt ihr Augen wieder aufmachen und die Faust auf. Während ihr jetzt die Faust geballt habt, wie hat sich euer linker Fuß angefühlt? Wisst ihr nicht? Genau, weil ihr euch fokussiert habt auf die Hand. So, das heißt, fokussieren bedeutet, man blendet etwas aus, um etwas Bestimmtes genau wahrzunehmen. Beim Kaffeetrinken nachher im kleinen Saal nach dem Gottesdienst. Stell dir vor, auf der einen Seite steht jemand, den du gut kennst. Das ist wichtig, dass du den gut kennst und seine Stimme kennst. Und du stehst auf der anderen Seite im Saal und alles sitzt dazwischen und es gibt ein großes Gemurmel. Und die Stimme von dem, den du kennst, geht eigentlich so im Lärm unter. Wenn du jetzt dich darauf fokussierst, den anderen anguckst und dich darauf fokussierst, ihn zu hören, kann es sein, dass du seine Stimme hörst, selbst wenn du nicht hörst, was er sagt, aber du kannst seine Stimme hören, weil wir haben nämlich von unserem Herrn die Fähigkeit geschenkt bekommen, 30% der Umgebungsgeräusche auszublenden, um uns zu fokussieren auf ein Geräusch. Müsst ihr mal ausprobieren, das geht in allen möglichen Variationen, dass man sich fokussieren kann auf eine Sache. Das heißt, man blendet etwas aus, um etwas Bestimmtes genauer wahrnehmen zu können. Und wenn wir jetzt uns fokussieren wollen auf Gott, dann müssen wir ja mal lernen, seine Stimme, sein Reden, was immer das auch ist, identifizieren zu können. Und das kann man nur, wenn man mal in Ruhe zusammensitzt. Du kannst die Stimme eines bekannten, lieben Menschen gut kennenlernen, wenn ihr viel miteinander redet und keiner dazwischen quatscht. Und dann kannst du den auch auf der anderen Seite des Saals hören. So ist es auch mit Gott. Jesus sagt, geh in deine Abstellkammer, sagt er im Zusammenhang mit dem Vater Unser. Dann geh in die Ruhe, da wo es nicht laut ist. Licht aus, Lärm aus, Medien aus, Handy aus, am besten gar nicht mitnehmen. Alleine sein und dann beten und hören. Schaffe dir deinen eigenen schalldichten Raum. Bei mir ist es das Bett. Da ist eben meist Ruhe. So. Und da kannst du dann üben, dich auf das Reden Gottes zu fokussieren mit der Frage, Herr, wie wirst du mit mir reden? Und dann gibt er dir möglicherweise Hinweise darauf, wie er dich anspricht und wie du ihm hören, wahrnehmen kannst, dann wirst du das herausfinden, dann wirst du lernen, seine Stimme, sein Reden, seine Gedanken, das, was er dir gibt, zu identifizieren und dann kannst du dich auch im Alltag darauf fokussieren, weil du herausgehört und gelernt hast, wie seine Stimme, sein Reden ganz allgemein zu dir ist. Man steht ja schon manchmal so vor der Frage, ist das jetzt das Reden Gottes gewesen oder war das meine eigenen Gedanken oder war das das Reden der anderen? Um jetzt das Reden Gottes tatsächlich auch inhaltlich von dem unterscheiden zu können, was sowieso in unserem Kopf ist und was so andere Leute sagen, müssen wir auch noch mal gucken, dass diese Prinzipien, von denen ich gerade gesprochen habe, nochmal kurz zusammengefasst, Gott ist Liebe, hatten wir gesagt. Wenn er mit dir redet, dann kann dich das vielleicht erschrecken. Aber es wird dir gleichzeitig vermitteln, dass du geliebt bist. Du spürst, dass du keine Angst haben musst und dass du sicher bist, selbst wenn es um kritische Themen geht. Dann wird Gott ermutigend und stärkend mit dir reden. Das kann sein, dass es am Anfang auch bedrohlich ist, weil es um kritische Themen geht, aber dann wird er dich ermutigen und stärken und nicht bedrohen. Wenn du glaubst, du hörst Gott reden und es ist bedrohlich und es bleibt bedrohlich und es gibt keinen Ausweg, dann ist es nicht Gott. Das ist dann der Teufel, der versucht, Gott nachzumachen und dich in die Irre zu leiten. Gott macht uns keine Angst. Wie ein Säugling uns keine Angst macht. Auch wenn Gott dich herausfordert, schwierige Dinge anzugehen, wichtige Dinge in deinem Leben zu lassen oder andere Wege einzuschlagen, er bedroht dich nicht, er vermittelt dir Frieden und Motivation und zeigt dir Auswege. Natürlich wird er uns ermahnen. Es kann sein, dass du von dem Reden Gottes so erschüttert bist, dass du heulend zusammenbrichst. Weil es wirklich eine krisenhafte Sache in deinem Leben ist. Aber wenn du dann später darauf zurückschaust, dann wirst du wissen, das ist aber auch Neuanfang gewesen. Da hat Gott mich erreicht und mir Möglichkeiten eröffnet und ich konnte aus dem Alten, wo ich drin gesteckt habe, aussteigen, auch wenn das sehr, sehr schmerzhaft war und Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Aber wenn es keinen Ausweg aus so einer Krise gibt, von dem, was du da so wahrnimmst und hörst, dann hörst du nicht Gott. Wenn das nur eine Drohung ist und du dann panisch irgendwo in der Ecke liest und nicht weißt, was du machen sollst, dann kann das nicht Gott sein, weil es deiner Liebe widersprechen würde. Nochmal, wie können wir nun Prinzipien finden, um klarzukriegen, ist das jetzt Gottes Reden oder ist das das Reden von irgendwem? Der Maßstab, der oberste, allergrößte Maßstab, das Prinzip, auf Gottes Hören zu identifizieren, ist meines Erachtens das Doppelgebot der Liebe. Da sagt Jesus nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Also mit allem, was du bist, Gott lieben. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtige, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten vom Menschen fordert, sagt Jesus. Wir müssen verstehen, das Wort Liebe in der Bibel hat nichts mit Gefühlen zu tun, auch, aber nicht nur. Sondern wenn ich jemanden liebe, dann gehorche ich ihm. Wenn ich Gott liebe, gehorche ich ihm. Das kann sein, dass ich manchmal keine positiven Gefühle gegenüber Gott habe, aber ich sage, ich liebe ihn und deswegen bedeutet das, ich tue etwas. Ja, ich tue das, dass ich das Gesetz und die Propheten befolge. Jetzt ist es ja unglaublich schwierig, das ganze Gesetz und die Propheten einzuhalten. Erstens mal ist das über mehrere Jahrhunderte durch die Zeitgeschichte entstanden in verschiedenen kulturellen Situationen. Und wenn ich das jetzt alles umsetzen soll in meine Situation heute, ich kann das ganze Gesetz und die Propheten nicht halten, das ist unmöglich. Und jetzt gibt uns Jesus einen Ausweg. Er sagt, ihr haltet das Gesetz und die Propheten, das heißt, ihr liebt Gott, indem ihr den Nächsten liebt. Indem wir die Nächsten lieben, erfüllen wir das ganze Gesetz und die Propheten. Und das ist ja per Definition Gott lieben, Gott gehorsam sein. Gott zu lieben geht dadurch, dass wir den Nächsten lieben. Damit erfüllen wir alle Gebote. Jetzt muss man genau betrachten, was bedeutet denn so Nächstenliebe? Wie gesagt, das Wort lieben hat nichts mit guten Gefühlen zu tun. Auch. Aber das ist nicht das Wesen von Liebe in der Bibel, sondern Liebe ist eine Tat, eine Entscheidung zur Tat. Da gibt es jetzt verschiedene Dinge, Möglichkeiten, je nachdem, was du für ein Typ bist, diese Liebe zu üben. Also bei mir ist das so, ich bin so der Aktivist, ich rase einfach in den Tag und gucke, was dabei rauskommt und weiß, dass Jesus bei mir ist und hoffe, dass der Heilige Geist laut genug redet, dass ich weiß, was ich zu sagen und zu lassen habe. Wir pflegen unsere Beziehung dadurch, dass wir gemeinsam unterwegs sind und die ganze Zeit miteinander reden und zwischendurch macht Jesus mal eine Pause und sagt, jetzt machst du mal eine stille Zeit. Das ist bei mir aber nie morgens, das ist immer irgendwo am anderen Ende des Tages. Das ist ganz praktisch, Pastor zu sein, denn so ein Erlebnistyp wie ich, der ja ich habe eine Struktur morgens, mittags, abends und da drin passiert immer alles Mögliche. So, es gibt aber auch den mehr kontemplativen Typ. Das ist jemand, der braucht die Stille, der braucht den Rückzug, das Alleinesein, was ich gerade gesagt habe, die Stille suchen und die Zwiesprache mit Gott, Bibel lesen, beten, Stille sein, hören. Und daraus entsteht dann Nächstenliebe. Da kommen dann die Impulse her, wie ich meinen Nächsten lieben kann. Also die einen, die verlassen sich einfach drauf, dass das schon geht und üben Nächstenliebe einfach im Verlauf des Tages. Und die anderen, die gehen erst zu Jesus und setzen sich bei Vater auf den Schoß und mit Jesus an den Brunnen und reden mit ihm und gehen von da aus in den Tag. Manche machen es noch wieder anders. Wichtig ist aber, Christus ist das Zentrum deines Lebens. Christus ist nicht auf 1, 2 oder 3, könnte ja auch 4, 5 oder 6 werden, sondern Christus ist das Zentrum deines Lebens und alles, was du tust, denkst, fühlst und redest, dreht sich immer um Christus. Er ist das Zentrum. Weil Christus für dich ist, bist du für Menschen. Nächstenliebe. Und wichtig ist auch, deine Liebe, also deine Entscheidung zur liebevollen Tat, kommt immer von Gott, kommt durch die Liebe Gottes zu dir. Die Liebe Gottes ist die Quelle unserer Liebe zu anderen Menschen oder auch zu Gott selbst. Also wichtig ist, Christus ist das Zentrum und alles, was wir an Liebe üben, das kommt letzten Endes von Gott. Deswegen müssen wir die Verbindung zu ihm haben, ihn reden hören, ihn verstehen wollen. Jetzt nochmal eine praktische Definition von Nächstenliebe. Wie gesagt, es ist kein Gefühl, sondern in der Bibel bedeutet das, du entscheidest dich bewusst, dem anderen das Gute zu tun, was er braucht, damit es ihm besser geht. Ganz einfach formuliert. Kein Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung. Und diese Entscheidung entsteht aus deiner Beziehung zu Gott. Deine Entscheidung, dem anderen was Gutes zu tun. Du müssen wir aber verstehen, dass unser Handeln ja immer nur begrenzt gut ist. Also wenn ich jetzt dir was Gutes tue, dann kann ich ja jemand anders gleichzeitig nicht auch was Gutes tun. Ich bin aber dazu berufen, allen was Gutes zu tun, jeder von uns. Das heißt, immer wenn ich dem einen was Gutes tue, tue ich dem anderen nicht etwas Gutes. Oder wenn ich dem einen etwas Gutes tue, kann das sogar bedeuten, dass das jemand anderen schädigt. Wir sind in diesem Dilemma, dass wir nichts wirklich richtig Gutes tun können, ohne dass es auch immer irgendetwas Ungutes hat. Das heißt, wir müssen uns immer entscheiden, das am wenigsten Schlechte zu tun, was am wenigsten andere schädigt. Wir merken daran, dass wir auf jeden Fall und immer auf die Vergebung angewiesen sind. Weil wenn wir noch so viel Gutes tun und so viel Gutes tun wollen, es ist eben auch immer vieles Ungutes in unserem Leben. Wir brauchen immer die Vergebung für unser ganzes Leben. Und da sind wir wieder bei Jesus, da sind wir wieder bei Gott und zu hören, was er uns zu sagen hat. Das muss uns aber auch immer klar sein, dass der Satan versucht, dieses Reden Gottes, auch das Nächstengebot das Gebot der Nächstenliebe zu missbrauchen und rumzudrehen. Er will uns gegen andere Menschen aufhetzen. Er will uns sogar gegen die Glaubensgeschwister aufhetzen. Und damit verführt er uns zu Gedanken und zu Verhalten und Worten, die eben diesem Doppelgebot der Liebe eigentlich widersprechen. Das ist ein Reden, das sich als Gottesreden ausgibt. Aber ihr Lieben, wenn es nicht Frieden bringt, wenn es nicht Auswege und Lösungen mit sich bringt, wenn es dem Gebot der Nächstenliebe widerspricht, ist es nicht von Gott, sondern vom Satan. Lasst euch nicht austricksen. Wichtig ist für uns auch noch, wir müssen manchmal lange warten, bis wir Antworten bekommen. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das eine. Und das andere, Jesus sagt auch, ich tue nichts, außer das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Und wenn ich das sehe, mache ich genau dasselbe. Jesus tut nur, was er den Vater tun sieht. Wir können ohne Jesus nichts tun. Daraus folgt, wir tun nur das, was Jesus tut. Manchmal ist es aber so, dass wir das gar nicht sehen. Vielleicht, weil wir noch nicht genau hingeguckt haben, vielleicht aber auch, weil Jesus gerade nichts tut. Jedenfalls nichts, was für uns relevant wäre, dass Jesus vielleicht im Hintergrund an anderen Stellen in dieser selben Situation arbeitet. Aber dann müssen wir Geduld haben und warten, dass wir Jesus etwas tun sehen. Das ist manchmal anstrengend. Wenn du vor Entscheidungen stehst und denkst, ich muss doch jetzt eine Lösung finden und du betest und du findest keine Lösung und es geht nicht. Vielleicht muss man erstmal eine Runde drüber schlafen. Ist ja nicht so ganz dumm, ne? Und dann kann es sein, dass Jesus plötzlich etwas tut, dir eine Information gibt, zu dir redet. Du schlägst morgens die Bibel auf und plötzlich steht es da, als wenn es da nie vorher drin gestanden hätte in der Bibel. Aber plötzlich wird es dir klar und du merkst, okay, ich habe jetzt viel Zeit damit verbracht zu warten, aber jetzt merke ich Gottes Reden und jetzt kann es weitergehen. Unser Reden und Handeln, das muss uns klar sein, ist immer abhängig vom Reden und Handeln Gottes. Darum üben wir Gottes Reden zu uns zu hören. Wir üben zu erkennen, wie er handelt. Wir üben daran, auch unsere Glaubensgeschwister zu hören. Deswegen ist das Forum am Donnerstag so wichtig, wo wir nämlich genau das machen wollen, zu verschiedenen Themen. Wir beobachten die Welt. Wir beobachten das, was in der Gemeinde ist. Wir beobachten unser persönliches Leben und reden die ganze Zeit mit ihm darüber und bitten ihn, uns zu leiten und uns Informationen von sich zu geben. Kurz zusammengefasst zum Schluss, Gott ist schon der Meinung, dass du ihn wahrnehmen kannst. Er findet einen individuellen Weg, mit dir zu kommunizieren. Zu jedem Menschen hat Gott eine ganz persönliche, individuelle Verbindung, mit dem er, über die er kommuniziert. Dann, wenn das Reden, das Reden Gottes sein soll, etwas sagt, das Unfrieden bringt mit anderen Menschen und mit dir selbst, dann ist es nicht von Gott. Wenn wir aufgrund des Redens Gottes etwas tun würden, das andere ausschließlich schädigen würde, dann ist es nicht von Gott. Und weil das Reden Gottes zu uns etwas mit seiner Liebe zu tun hat, kann es auch nichts beinhalten, das uns schädigen würde. Ob es tatsächlich Gottes Reden an uns ist, das können wir prüfen, wenn dieses Reden dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe widerspricht, ist es nicht von Gott. Wenn es diesem Gebot nicht widerspricht, ist es von Gott. Das heißt, das Doppeltgebot der Liebe ist tatsächlich ein wichtiges Kriterium, an dem wir prüfen müssen, ob ein Reden, das wir erleben, tatsächlich von Gott ist oder oder nicht. Gott ist sich sicher, wir können sein Reden wahrnehmen, und er sagt, Petrus zitiert das in seiner Pfingstpredigt, Gott spricht, eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten, von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Wir können Gott wahrnehmen. Wir üben es. Amen.